Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Kleine Kraft. Kleine
Kraft. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Mikros Dynamis-Sendung im Programm von DWG Radio mit Sitz in Weinsberg. Das liegt in der Nähe von Heilbronn in Baden-Württemberg. Ich bin Alexander Schmidt. Also Weinsberg stimmt ja nicht ganz. Wir Radiomacher sind ja nach wie vor von der Corona-Regelung betroffen. Auch wir arbeiten viel im Homeoffice und lassen da unserer Kreativität freien Lauf. Zu Beginn der Sendung hören Sie einen biblischen Impuls von Peter Heinrich. In diesem Kurzbeitrag geht es um Kryonik bzw. um Kryostase. Vom griechischen Wort für Kälte, Eis oder Frost abgeleitet, bezeichnet das die Konservierung von Organen bei extrem tiefen Temperaturen. Für einige Forscher geht es jedoch nicht weit genug und sie versuchen, den leblosen Körper eines Menschen nach seinem Tod in eine sachgerechte Tiefkühlung zu versetzen, umhüllt von flüssigem Stickstoff bei einer Temperatur von sage und schreibe minus 196 Grad Celsius. Hören Sie hierzu Peter Heinrich, den Sprecher und Autor dieses biblischen Impulses.
Klaus Sames, ein deutscher Professor, hängt so sehr am Leben, dass er sich nach seinem Tod bei minus 196 Grad Celsius einfrieren lassen will, in der Hoffnung, in der Zukunft durch die Wissenschaft wieder zum Leben erweckt zu werden. Der Professor beschäftigt sich mit der Wissenschaft der Kryonik, die im biologischen Tod eine Krankheit sieht, die in der Zukunft geheilt werden kann. 2000 Menschen soll es schon geben, die kopfüber tiefgefroren in thermoskannenartigen Särgen aus Fiberglas, eingelegt in flüssigem Stickstoff, in einem der weltweit drei Institute auf ihre Auferstehung warten. Manche von ihnen mit ihrem gesamten Körper, manche in Form der sogenannten Neuropräservation. Dabei wird nur der abgetrennte Kopf konserviert und der restliche Körper als Sondermüll entsorgt, weil zuvor das gesamte Blut vollständig durch eine spezifische Kühlflüssigkeit ersetzt wurde. 1964 begann die Bewegung der Kryonik, deren Anhänger sich nach Kryos, dem griechischen Wort für Frost, Kryoniker nennen. 1972 gründete Fred Chamberlain die kalifornische Stiftung Alcor und hoffte für seinen eingefrorenen Vater auf ein Leben ohne Verfallsdatum. Kalt kann es einem werden, wenn man das hört, nicht wahr? Ich fühle mich ein wenig an die Praxis der Mumifizierung der alten Ägypter erinnert und an den Ausspruch Karl Friedrich von Weizsäckers, die Wissenschaft ist die herrschende Religion unserer Zeit. Religiös jedenfalls scheint mir dieser eiskalte Kopfstand wieder den Tod allemal. Denn wenn unser Leben nicht mehr ist als das Produkt aus Materie plus Zeit plus Zufall, warum dann ein so großer Aufstand gegen das Gesetz der Entropie und die Furcht vor der Nichtexistenz? Zufallsprodukte haben keinen Sinn. Ihre Existenz wäre unter den genannten Voraussetzungen bedeutungslos. Vor fast 2000 Jahren begann ebenfalls eine Bewegung. Ihre Anhänger werden seither Christen genannt, weil sie glauben, dass einer die Kälte des Todes überwunden hat, dass er wahrhaftig aus dem Tode auferstanden ist. Die Christen beten diesen Überwinder von Hölle, Tod und Teufel als Kyrios, als Herrn der Welt an. Sie bezeugen, dass wir Menschen die geliebten Geschöpfe eines Gottes sind, der wirklich da ist und der jeden von uns gewollt hat und liebt. Weil wir Menschen die ursprünglich bestehende Gemeinschaft mit diesem persönlichen Gott aufgekündigt und selber die Herren unseres Lebens sein wollten, kam der Tod in die Welt. Und er kam nicht als Freund, sondern als Feind des Lebens. Jesus Christus heißt dieser Kyrios, dieser Herr. In ihm ist der ewige Gott Mensch geworden und auf diese Erde gekommen. In ihm hat Gott selber das Problem des eiskalten Todes, der uns alle knechtet, gelöst. Wenn Sie sachgemäß und in diesem Sinne auch wissenschaftlich weiter über die Frage von Leben und Tod, Ihrem Leben und Ihrem Tod, der unentrinnbar auch auf Sie persönlich zukommt, nachdenken möchten, dann lesen Sie die Bibel. Übrigens, die Kosten für das bevorstehende Einfrieren kalkuliert Professor Sames mit ca. 35.000 Euro. Eine Bibel bekommen Sie bereits für weniger als 10 Euro. Oder? Stauben Sie Ihre verwaiste Bibel auf dem Bücherregal ab. Sie ist ein Schatz. Peter Heinrich, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde Ida Oberstein.
Sie hörten soeben den biblischen Impuls von Peter Heinrich zum schaurig kalten Thema Kryonik. Und vielleicht haben auch Sie schon darüber nachgedacht, was mit Ihnen nach Ihrem Tod eigentlich passieren soll. Ganz ehrlich, ans Einfrieren habe ich persönlich nicht gedacht. Andreas Sputtek, Facharzt für Transfusionsmedizin, sagt zum Thema Kryonik Folgendes. Wenn sie eingefroren werden, sind sie tot. Es sind noch nie wieder Menschen zurückgeholt worden, wenn sie im Körperinneren kälter als plus 10 Grad Celsius gewesen sind. Und weiter sagt der Transfusionsmediziner, wir können einzelne Zellen, die in Suspension rumschwimmen oder kleine Gewebestücke einfrieren und wieder erfolgreich auftauen. Aber Organe oder ganze Organismen aufzutauen, das ist noch keinem gelungen. Zitat Ende. Und als nächstes hören Sie bei uns ein weiteres Essay von Friedemann Wunderlich, dem Missionsleiter der Mission für Südosteuropa. Gleich danach folgen auch in der heutigen Sendung kurze Interviewabschnitte. Wir haben einige Passagen daraus für Sie ausgewählt und darin erzählen unterschiedliche Menschen, die wir so in den letzten Jahren interviewt haben, in kurzer Form, wie sie zum christlichen Glauben gefunden haben. Sie erzählen von Veränderungen in ihrem persönlichen Leben und was sie mit Jesus Christus danach erfahren und erlebt haben. Bleiben Sie also dabei, es lohnt sich ganz bestimmt für Sie. Vorübergehend geschlossen. Jesus Christus hat seinen Nachfolgern unmissverständlich gesagt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das ist ein eindeutiger Befehl und eine großartige Verheißung. Bereits am Osterabend befiehlt Jesus seinen furchtsamen Nachfolgern, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Johannes 20, Vers 21. Gott der Herr ist der Sendende. Jesus Christus kam als der Gesandte des Himmels. Er sendet die Apostel, die selbst wieder andere Nachfolger Jesu der nächsten Generation beauftragen sollen, zu gehen und das Evangelium von Jesus in aller Welt zu verkündigen. 2. Timotheus 2, Vers 2. Es ist Gottes Plan, dass Christen persönlich als Zeugen und Gesandte Jesu in alle Welt gehen und das Evangelium leben und lehren, bis Jesus Christus wiederkommt. Allein Gott, der Herr, bestimmt über Anfang und Ende der Sendung, lateinisch Mission. Keine Macht der Welt, keine Regierung, kein Mensch und keine Gemeinde haben das Recht, die Sendung der Christen einzuschränken oder zu verbieten. Wir sind wahrscheinlich die erste Generation Christen in der 2000-jährigen Geschichte der Christenheit, die praktisch weltumspannend diese Sendung des Herrn eingeschränkt oder ganz eingestellt hat, so wie wir es seit circa 3 Monaten tun. Vorübergehend geschlossen in der ersten Generation. Als der Heilige Geist in die Gemeinde kommt, führt er die Christen zum Zeugnis. Und bereits in den ersten Tagen ihrer Mission beginnt der Widerstand. Ihnen wird verboten, öffentlich von Jesus zu reden, und sie geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Apostelgeschichte 4, 18-20. Als die beiden Missionare zurückkommen, tritt die Gemeinde gemeinsam vor den Herrn und betet eindrücklich. Und nun, Herr, siehe an ihre Drohungen und gib deinen Sklaven dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Apostelgeschichte 4, 29. Jesus hat sie gesandt und sie reden, weil sie sich als Sklaven Jesu nicht eigenmächtig seinen Befehlen entziehen können. Die Gemeinde wächst, obwohl der öffentliche Druck gegen sie immer mehr zunimmt. Die Apostel werden gefangen genommen, bedroht, eingeschüchtert und aufgefordert, ihre Mission zu beenden. Haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte Kapitel 5, Verse 28 und 29. Gott, der Herr, stellt sich zu diesem Weg des zivilen Ungehorsams. Apostelgeschichte 6, Vers 7. Kurze Zeit später bricht eine Verfolgung über die junge Gemeinde herein. Einer der Leiter wird wegen seines Zeugnisses gesteinigt und die Mission weitet sich aus. Apostelgeschichte 8, Verse 3 und 4. Keine Spur von einer Unterbrechung der Mission, keine Abhängigkeit der Gemeindemitglieder von den Aposteln. Der Heilige Geist überwindet alle Zweifel, Diskussionen und Bedenken. Er handelt in der Verkündigung und die Gemeinde wächst. Ja, der größte Verfolger der Christen wird durch Gottes Gnade zu einem unermüdlichen und unerschrockenen Gesandten Jesu. Apostelgeschichte 9, fortfolgende. Einige Jahre später schreibt Paulus über seine Mission: Wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte. 1. Korinther 9, Vers 16. Die Sendung der Christen in die Welt geht von Gott, dem Herrn selbst, aus. Nur er allein kann seine Diener berufen und abberufen. Nachfolger des Herrn Jesus können ihren Zeugendienst nicht eigenmächtig unterbrechen oder aufgeben. Zu allen Zeiten hat Gott der Herr seine Boten zur Verantwortung gezogen, wenn sie seinen Auftrag nicht treu ausgeführt haben. Siehe Hesekiel 3, Verse 17 bis 19 und Jesaja 56, die Verse 10 bis 12. Vorübergehend geschlossen in der Arbeit der MSOE. Was ist mit uns heutigen Christen passiert? Wenn ich auf unsere 117-jährige Geschichte in der MSOE schaue, bin ich traurig über unsere heutige Lauheit und Lässigkeit im Umgang mit dem Wort Gottes. Wie schnell sind wir heute bereit, die aktive Missionsarbeit zu unterbrechen? Die Gründung der MSOE am 1. Oktober 1903 holte Christen aus ihrem frommen Schlaf an sicheren Orten heraus. Die Christen sehnten sich nach einer tieferen Beziehung zu Jesus und besonderen geistlichen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Aber Jesus Christus wollte, dass sie bereit waren, Weltmission zu betreiben. Gott der Vater und der Sohn haben uns den Heiligen Geist nicht gesandt, damit wir jetzt schon am Thron Gottes stehen, sondern er treibt uns Christen hinein in unsere kaputte Welt. Mitten hinein in die Aufbrüche und in die Sendung zu den mit dem Evangelium unerreichten Völkern brach 1914 der grausame Erste Weltkrieg aus und zerstörte viele geplante Missionsprojekte. Aber mitten im Krieg und im Leiden ging die Mission weiter. Die größten Erweckungen brachen in Gefangenenlagern aus. 1918 bis 1922 brach der russische Bürgerkrieg los und mit mehr als 8 Millionen zivilen Toten. Unsere Missionare in Russland erlebten fürchterliches Leiden, aber niemand unterbrach die Missionsarbeit. Die Christen flüchteten nicht in sicheres Gebiet. Einige unserer Missionare verloren ihre Kinder, ihren Ehepartner und letztlich ihr eigenes Leben. Aber bis zuletzt verkündigten sie das Evangelium von Jesus. In Deutschland brachten die goldenen 1920er Jahre viele Versuchungen für die Gemeinden, ihr Leben der Unterhaltung hinzugeben. Wohlstand hat Christen in der Geschichte nie gut getan. In unserer Missionszeitschrift aus dieser Zeit finden sich Artikel, die das Ausleben der vielen Hobbys und die Vernachlässigung der Weltmission thematisierten. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Missionsarbeit massiv bekämpft, aber die Mission hielt an dem Auftrag fest. Sie stellte sich gegen die Gesetze der Politik, wo diese dem Wort Gottes widersprachen. Im Missionshaus in Glatzer Bergland wurden verfolgte Juden aufgenommen und man widersetzte sich dem falschen Geist. Viele Missionare kamen in Bedrängnis, einige starben auch im KZ. Aber der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes stand fest. Auch der fürchterliche Zweite Weltkrieg konnte die Mission nicht stoppen. Verluste, Vertreibungen und Tod konnten die Verkündigung des Evangeliums nicht aufhalten. Mitten in schwierigsten Zeiten schenkte der Herr unter anderem eine wunderbare Erweckung in der Westukraine. Wie viele Krisen in der Welt gab es in den vergangenen Jahrzehnten, aber niemals wurde die Mission vorübergehend eingestellt. Als 2016 in Russland ein Gesetz verabschiedet wurde, das Mission außerhalb der registrierten Gemeinderäume unter Strafe stellt, haben sich viele Gemeinden nicht daran gestört. Wenn der Staat das so anordnet, dann kann man doch die Mission vorübergehend einstellen, so wurde von vielen argumentiert. Aber wir waren uns mit allen Mitarbeitern einig, dass der Dienst der Missionare durch die Kraft des Heiligen Geistes weitergehen muss, egal was es koste. Als einer unserer Missionare in Sibirien wegen der Weitergabe von Bibeln öffentlich vor Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, ging er aus dem Gerichtsgebäude hinaus und begann direkt vor dem Gebäude den Menschen das Evangelium zu bezeugen. Ich will mir nicht vorstellen, welche Diskussionen es in unseren Gemeinden in einer solchen Situation gegeben hätte. Noch viele Beispiele könnten wir erzählen und heute, im Jahr 2020, Jetzt hat ein einziges Virus zu einer weltweiten Krise in der Mission geführt, vorübergehend geschlossen. Mich macht es mehr und mehr nachdenklich und unruhig. Was wird morgen auf uns zukommen? Und was zeigt unser Verhalten über unseren Glauben? Vorübergehend geschlossen und das Schweigen der Christen. Wie beurteilt unser Herr unser gegenwärtiges Verhalten? Zu Beginn der Krise dachten wir, dass diese nach einigen Wochen vorbei ist. Nach über 3 Monaten starker Einschränkungen bemerken wir, dass wir uns als Christen gut daran gewöhnen können. Das reduzierte Gemeindeleben ist für viele entspannend. Manche genießen die vielfältigen digitalen Angebote. Ja, es gibt viele gute und neue Möglichkeiten zur Verkündigung des Evangeliums und viele unserer Mitarbeiter nutzen sie. Aber das alles kann uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gemeinde Jesu auf persönliche Gemeinschaft ausgerichtet ist. Die Betonung des regelmäßigen Zusammenkommens wird von Gott, dem Herrn, hervorgehoben. Apostelgeschichte 2, 42, 1. Korinther 11, Hebräer 10, 25 und andere. Die digitalen Möglichkeiten können die Verkündigung des Evangeliums in der persönlichen Begegnung nicht ersetzen. Mich macht es nach vielen Gesprächen im In- und Ausland nachdenklich, dass die Leidenschaft für Evangelisation und Weltmission vielfach kaum noch zu sehen ist. Bewegt uns Christen die Not der Welt und die Verlorenheit von Millionen in der Welt? Vergleiche 2. Korinther 5, Vers 14 und 15 und Vers 20. Noch ist Gnadenzeit. Diese gegenwärtige Zeit ist nur ein Testlauf für andere Zeiten, die auf uns zukommen werden. Brennt unser Herz für Gottes Liebe und Erbarmen, für sein Wort und unseren Zeugendienst in dieser Welt? Vergleiche Jeremia 20, Vers 9. Lasst uns das Schild, vorübergehend geschlossen, aus unseren Köpfen und Herzen nehmen und unseren Herrn um sein Erbarmen bitten. Lasst uns so leben, dass auch über unsere Generation Christen gesagt werden kann, und sie riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen voll Freude hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Aus Apostelgeschichte 5, Verse 40 bis 42. Ein Text von Friedemann Wunderlich, Missionsleiter der Mission für Südosteuropa. Was bewegt eigentlich einen Menschen dazu, grundsätzlich über sein Leben und über die Rolle des Glaubens in seinem Leben nachzudenken? Warum verändern sich eigentlich einige Menschen sehr stark, nachdem sie die frohe Botschaft von Jesus Christus gehört und für sich persönlich geglaubt haben? Woher kommt die Kraft für diese Veränderung? Mit ihren eigenen Worten erzählen uns heute Katja, Markus, Lisa und Winfried in kurzen Interviewfragmenten von dieser Veränderung in ihrem Leben. Der Glaube an Jesus Christus wird durch ihre Aussagen für uns nahezu spürbar. Ein Prophet der Bibel sagt Folgendes: Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und ein anderer Prophet spricht: Nehmt diese Worte mit euch und bekehrt euch zum Herrn und sprecht zu ihm: Vergib uns alle Sünde und tu uns wohl, so wollen wir opfern die Frucht unserer Lippen. Und an anderer Bibelstelle im Alten Testament steht Folgendes: Und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein, denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren. Hören Sie nun Katjas Weg zum christlichen Glauben.
Ja, aufgewachsen bin ich in einer kleinen Familie, katholischer Hintergrund. Ich wurde als Kind getauft und habe auch die Kommunion empfangen und auch die Firmung. Als Familie sind wir oft am Sonntag oder an Feiertagen in den Gottesdienst gegangen und auch gerade an Weihnachten. Das gehört einfach zur Pflicht, aber wirklich, was Glauben bedeutet oder das hatte für mich keinen Sinn. Also ich wusste irgendwie, dass es Gott gibt, aber es hatte für mich keine Bedeutung im Leben. Ich habe schon länger nach dem Sinn des Lebens irgendwie gefragt. Ich dachte immer, arbeiten, schlafen, essen, das kann irgendwie nicht alles sein. Ich habe dann in verschiedenen Richtungen gesucht nach dem Sinn des Lebens, in Esoterik und auch in spirituellen Dingen, im Kartenlegen, im Yoga und aber alles das hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Und bis ich 2010 ja fast einen Burnout hatte. Ich habe als Krankenschwester in der Klinik gearbeitet und kam da irgendwann an meine Grenzen. Und da habe ich dann eigentlich angefangen zu fragen, ja, was ist jetzt wirklich der Sinn des Lebens? Während der Zeit in Neuseeland hatte ich ein Telefonat mit meinem Bruder, der war damals in Deutschland. Er war auch kein Christ, aber genauso auf der Suche wie ich. Und er erzählte mir, dass er bei einem Vortrag war, wo es um Jesus Christus ging und auch um die Bibel. Und das war eigentlich so das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich da irgendwie bewusst aufmerksam wurde auf Jesus Christus und auch auf die Bibel. Also ich wusste, dass es die Bibel gibt, aber ich habe mit der Bibel selber nichts am Hut gehabt, sage ich jetzt mal. Und wir hatten eine Bibel zu Hause von irgendeiner Großmutter und es war eigentlich eher so, ja, interessant, dass sie rumstand, aber den Inhalt davon, das hat mich eigentlich nie interessiert. Ja, ich war in Neuseeland gewesen und mein Bruder hat mir eine Bibel nach Neuseeland geschickt, in der ich dann angefangen habe zu lesen und ich merkte, da ist irgendwas drinnen, was ich suche, aber ich konnte es nicht wirklich fassen. Und so habe ich dann einen Mischmasch gemacht aus dem, was in der Bibel steht und auch dem spirituellen Glauben und Esoterik. Und das habe ich auch bis 2013 gemischt. Ich war zwischenzeitlich schon wieder in Deutschland zurück und kam dann wieder an den Punkt, wo ich dachte, irgendwie macht das alles gar keinen Sinn, auch dieser ganze Mischmasch. So bin ich nochmal zurück nach Neuseeland gereist, weil ich dachte, ich kann dort wieder den roten Faden aufnehmen, den ich damals 2011 angefangen habe aufzunehmen. Und ja, im Rückblick muss ich sagen, bin ich Gott unendlich dankbar, denn beim zweiten Mal, als ich in Neuseeland war, hat er mir eine christliche Familie in den Weg gestellt, die 12 Kinder haben. Und bei ihnen lernte ich eigentlich das erste Mal den wahren Glauben an Jesus Christus kennen, was es bedeutet, in einer lebendigen Beziehung zu ihm zu leben. Und so durfte ich erfahren, ja, was es heißt, einfach Glauben zu leben, die Bibel zu lesen, zu beten und auch Sonntag Gemeinschaft oder auch überhaupt unter dem Tag Gemeinschaft zu haben mit anderen Geschwistern.
Glauben zu leben, die Bibel zu lesen, zu beten und auch Sonntag und unter dem Tag Gemeinschaft zu haben mit anderen Geschwistern. Sie hörten soeben die Katja in einem Interview. Der biblische Prophet Jesaja ruft uns folgende Worte zu: Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Hören Sie jetzt das Zeugnis von Markus.
Ja, mein Name ist Markus, ich bin 20 Jahre alt. Ich bin seit 3 Monaten bin ich Christ, erst, also ziemlich jung im Glauben. Ja, und seit ich mich zu Jesus gewandt habe, seit ich ihm angehöre, ist halt auch mein Wunsch, für ihn zu dienen, alles ihm zu geben. Und deswegen bin ich jetzt auch hier, weil ich hier die Möglichkeit sehe, im Glauben zu wachsen und Jesus zu dienen. Die Theologie, also ist es zumindest hier, die interessiert die meisten Leute eigentlich wenig. Und wenn man auch die besten Argumente hat, das überzeugt die Leute nicht. Und ich glaube, das ist auch dort so oder so ähnlich. Da muss man einfach das, was man erlebt hat, das kann man immer am besten wiedergeben, weil das können die Leute einem nicht nehmen. Die Liebe, die auch Gott einem selber schenkt, dass man die auch weitergibt. Und ich glaube, das ist auch das beste Zeugnis, wie man auch zu den Leuten kommen kann und mit denen umgehen kann. Das betrifft auch alle Leute. Ich glaube, das ist nicht nur bei den Juden so, sondern bei allen Leuten.
Im Römerbrief lesen wir folgendes Wort: Es gibt eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf Gottes Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus.
Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das Jesus Christus vergossen hat, ist die Sühne geschehen, und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Lisa.
Bei mir war das auch so, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin und eigentlich schon von klein auf immer in den Gottesdienst gegangen bin und gebetet habe und so. Und irgendwann, als ich vielleicht 8 war, habe ich auch mal so ein Übergabegebet gesprochen. Aber irgendwie will ich jetzt nicht sagen, es gab so einen Tag, wo sich mein Leben völlig verändert hat. Es waren immer wieder so einzelne Ereignisse, die schon eine besondere Bedeutung hatten, aber es war auch so ein langer Prozess. Oder ist es eigentlich immer noch? So. Und eine Geschichte ist mir irgendwie besonders wichtig. Da hat sich, glaube ich, schon was Wichtiges verändert in meinem Leben. Und die wollte ich jetzt erzählen. Und das war, also ich erzähle ein bisschen die Vorgeschichte auch. Als ich noch kleiner war, da war ich im Gottesdienst und, also, ja, wie gesagt, so in der christlichen Gemeinschaft, irgendwie mein Umfeld, fast alle Leute, die ich so kannte, waren eigentlich Christen. Und ich habe auch schon so spannende Geschichten von Missionaren und so gehört und dachte immer, hoffentlich muss ich nicht mal Missionar werden und da irgendwo in Afrika im Busch sein, wo es ganz staubig ist und langweilig und sonst nur Eingeborene und so. Und dann, eines Tages waren wir in Bremerhaven, weil meine Oma hier im Norden von Deutschland gewohnt hat, und haben die Doulos angeguckt. Das war so ein ganz großes Missionsschiff. Und ich war schon immer für Schiffe und See und so begeistert und dachte, boah, cool, hier würde ich schon gerne mal Missionar sein. Und habe mir das so vorgenommen. Da war ich vielleicht 12 oder 13. Und als ich dann so alt genug war, nach der Schule, war ich da auch eine Weile und habe da mitgearbeitet. Und es war irgendwie eigentlich eher Klo putzen und Wäsche waschen und so und denen halt helfen, das Schiff in Gang zu halten. Und das war, also es war eine richtig coole Gemeinschaft. Ich habe mich da voll wohl gefühlt. Und immer wenn man so auf dem Gang war und Staub gesaugt hatte und das war so eng, dass man anhalten musste, damit einer vorbeilaufen konnte, haben die immer gesagt, oh, danke für deine harte Arbeit und so. Das fand ich voll cool. Und dann, als ich dann gehen musste oder als die Zeit vorbei war, haben wir am Ende noch so ein Zeugnis gekriegt. Und meine Chefin, die war aus der Mongolei, ich glaube, das hing auch mit ihrer Kultur zusammen, jedenfalls war die schon relativ streng und hat so gesagt, ja, war ganz in Ordnung. Also es war wie so Schulnoten, die wir gekriegt haben in verschiedenen Bereichen. Und naja, könnte schon mal wiederkommen, wäre ganz okay und so. Und das hat mich irgendwie total geärgert. Die einen Leute kamen immer und haben gesagt, oh, vielen Dank, und haben sich total bedankt. Und dann auf einmal hinten kriegt man so einen Zettel, wo drauf steht, naja, alles so, naja, schon okay. Und dann hat mich das schon echt ein bisschen geärgert. Und dann habe ich aber mit Gott darüber geredet und hab so drüber nachgedacht, warum ich eigentlich da war auf der Doulos. Wenn ich jetzt nach Hause komme und jemandem das erzähle und sage, oh, ich habe vor allem Klos geputzt und so, dann denken die sich, ja, was hatten die da mit ihrer Zeit gemacht? Da kann man doch Besseres machen, wenn man 3 Monate lang frei hat. Und dann bin ich aber irgendwie im Gebet und Nachdenken so dahin gekommen und habe mir überlegt, ja, ich habe das ja eigentlich nicht gemacht, um irgendwelche Menschen zu beeindrucken. Nicht um die Menschen zu beeindrucken, die da auf dem Schiff sind, oder auch nicht um meine Gemeinde zu Hause zu beeindrucken oder irgendjemanden, dem ich das erzähle, sondern weil ich das für Jesus machen wollte. Und ich glaube, ab da ist mir so die Beziehung zu Jesus viel wichtiger geworden, oder dass ich mein Leben für Jesus leben wollte. Und ich glaube, ich habe trotzdem eigentlich äußerlich so ziemlich die gleichen Sachen gemacht wie vorher, so vor allem im Glauben gebetet und in der Bibel gelesen und in die Gemeinde gegangen. Aber so, ich glaube, es hat sich schon innerlich in mir verändert, dass ich in der Beziehung zu Jesus gewachsen bin und irgendwie das mir viel mehr wert war und ich auch irgendwie die Gemeinschaft mit Jesus so im Gebet und im Bibellesen viel mehr geschätzt habe und ja, das immer wertvoller wurde und ich das begriffen habe, dass es nicht nur so ein kulturelles Leben, also nur ein Lebensstil ist oder so, sondern wirklich eine Beziehung zu Gott.
Thank you. ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört, vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Noch einmal zurück zu der bereits zitierten Schriftstelle. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht, wie damals, als gegen ihn rebelliert wurde. Winfried?
Ich bin Rentner und ich nutze meine restliche Lebenszeit, um mit Gott und der Welt ins Reine zu kommen. Man könnte es auch anders ausdrücken. Ich bereite mich vor auf das Leben nach diesem Leben, weil ich in der Zwischenzeit glaube, dass es ein Leben nach diesem Leben gibt. Aber mein ganzes Leben kann ich hier nicht ausbreiten, aber ich will nur den für mich wichtigen Teil mal vortragen, nämlich, wie bin ich zu Jesus gekommen, wie habe ich ihn gefunden? Es sind ja drei Dinge wichtig. Wir sprechen in der Bibel immer von den drei Gs, nämlich Glaube, das Gebet und die Gemeinschaft in der Gemeinde. Aber ich meine nicht irgendeine Gemeinde, sondern in der richtigen Gemeinde. Ich war schon oft hier, dass ich mit gutem Gewissen heute sagen kann, bei euch hier, da bin ich in der richtigen Gemeinde. Ja, wie kommt's, dass ich gerade auf eure Gemeinde gestoßen bin, aufmerksam geworden bin? Ich frage mich, war das wieder mal eine Eingebung von Gott, indem er durch einen anderen gewirkt hat? Ja, ich glaube schon, dass es so war. Ich glaube, dass unser Herr hier seine Hand im Spiel gehabt hat. Ich könnte jetzt sehr viel erzählen, zum Beispiel über meine zweijährige Zugehörigkeit zu einer fernöstlichen Religion mit einem indischen Guru an der Spitze. Die Lehren des Gurus haben mich lange Zeit fasziniert. Sie enthielten auch viele Teilwahrheiten, aber eine Teilwahrheit ist eben nicht die volle Wahrheit. Deshalb bin ich unserem Herrn sehr dankbar dafür, dass er mich aus dieser Irrlehre herausgeholt hat und er mir Licht durch sein Wort geschenkt hat. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Und deswegen will ich meine Freude, besser noch meine Begeisterung für Jesus mit euch teilen.
Mit eigenen Worten erzählten uns Katja, Markus, Lisa und Winfried in unseren Interviewfragmenten von ihrer Bekehrung zu Jesus Christus und von der darauf folgenden Veränderung in ihrem Leben. Einige Fragen möchte ich noch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stellen. Haben Sie persönlich, wenn ich Sie fragen darf, eigentlich eine Bekehrung in Ihrem Leben gehabt? Wie steht es um Ihren Glauben an Gott? Wenn der christliche Glaube Ihnen gezeigt hat, dass das Verbleiben in Ihrer gegenwärtigen Stellung eine Mitschuld an Irrtum und Sünde in sich schließt, dann reißen Sie sich ohne weitere Verhandlungen los. Ich hoffe, Sie hatten heute eine unterhaltsame und anregende Hörzeit mit unserer Produktion. Unsere Sendung geht hiermit zu Ende. Vom Mikrofon verabschiedet sich euer Alexander Schmidt und bis hoffentlich ganz bald. Machen Sie es gut. Tschüss.